Machst du den Bibelvers? Danke. Ja, dieser Bibelvers, der lüftet so dieses Geheimnis um die 40 Jahre, um die es an diesem Morgen gehen soll. Wir haben gerade aus Psalm 139 einige Verse miteinander gelesen. Und da war die Rede von: alle Tage meines Lebens sind in deinem Buch geschrieben. Und du kennst sie, bevor noch einer von ihnen beginnt. Ach, manchmal geht es mir so, da denke ich, wenn ich so philosophiere, so ein bisschen nachdenke über mein Leben, oder wenn mir so ein Gedanke durch den Kopf schießt, boah, das ist doch wie so ein Hamsterrad, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag, wie in so einer Tretmühle. Aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, Abendessen, auf dem Sofa einschlafen, ins Bett gehen, nicht mehr schlafen können, aufstehen, arbeiten gehen und so weiter und so fort. So eine endlose Kette an Tagen, jeden Tag, Tag für Tag für Tag und das Jahr für Jahr für Jahr. Ist das Leben? In der Vorbereitung, weiß ich auch nicht, bin ich auf eine Seite geraten, auf der man Kalender bestellen kann. Jedenfalls war da ein Kalender bei, der nicht nur für ein Jahr und nicht nur für die Zukunft gilt, sondern der dafür da ist, Stationen meines Lebens aufzuzeichnen. Und ich fand es total witzig, einfach mal darüber nachzudenken, so ein Stück weit auch zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ja, das Leben besteht ja nicht nur aus diesem fürchterlichen Alltag wie in einem Hamsterrad. Manche sagen ja auch, von innen sieht das Hamsterrad aus wie die Karriereleiter. Sondern das Leben hinterlässt ja doch eine ganze Menge Spuren in meinem Leben an Stationen, an denen ich entdecken kann, oh, da war Gott am Werk. Da ist nicht nur eine endlose Aneinanderreihung von sinnlosen Tagen, sondern da findet tatsächlich ein Prozess in meinem Leben statt. Ein Prozess, von dem ich sagen kann, jawohl, da hat mich der Herr tatsächlich an Stationen gebracht, von denen aus ich wieder ganz neu starten konnte, an denen ich nachdenken konnte über mich, meinen Alltag, meine Situation. Und mich dann vielleicht auch ganz neu in eine andere Richtung wieder in Bewegung setzen konnte. Ja, 40 Jahre zurück, 1977, das ist ein ganz schöner Batzen an Zeit. Vielleicht sind sogar eine ganze Reihe unter uns, die so weit gar nicht zurückblicken können, weil das Leben noch gar nicht so alt ist. 1977, kann mich noch gut dran erinnern. Ja, ich musste wirklich überlegen, aber mir fiel ein, Matrikelnummer an der Uni 1977, habe ich wohl im Wintersemester angefangen zu studieren, so ein paar Semester, locker ein paar Themen hintereinander wegstudiert. 81, erstes Staatsexamen und dann musste ich für meinen zukünftigen Beruf eine Lehre machen und dann habe ich festgestellt, oh, völlig unsinnig eigentlich, das erste Staatsexamen, kein Sinn, völlig wertlos. Mein beruflicher Werdegang eigentlich völlig unspektakulär, gar nichts Wildes. 1977, 78 habe ich wohl meine Frau kennengelernt. Nee, nicht kennengelernt, die kann ich schon aus dem Kindergottesdienst. Aber wenn die gleiche Gemeinde gegangen sind, aber ich habe sie vielleicht ein Stück weit entdeckt, weil sie, ja, ich sage das mal, durch eine gerissene Hose so ein bisschen in mein Blickfeld geraten ist, auf einen Gemeindeausflug. Ja, 1980 verlobt, 1981 verheiratet. Ja, ich sag mal, wir haben mittlerweile 4 Kinder, von denen ihr wisst, dass wir die meisten adoptiert haben. 40 Kinder haben wir jetzt letztens festgestellt, haben wir so durch unsere Familie durchgeschleust. Ja, Familienleben, familiäre Entwicklung vielleicht ein bisschen spektakulärer als die berufliche Entwicklung. Und dann die Frage, wie ist denn die geistliche Entwicklung? Kurz nachdem wir beide uns wirklich intensiver kennengelernt haben, haben wir beschlossen, wir wollen dem Herrn dienen. Und genau das war eigentlich auch unser Lebensansatz, den Josua auch formuliert hat. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir haben das versucht, indem wir mehrere Jahre Jugendarbeit gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, 10, 12 Jahre, irgendwie sowas. Dann waren wir eine Zeit lang Hausmeister am Peter-Hahnwig und dann kam dieser fürchterliche Knick. 10 Jahre im Tal der Tränen. 10 Jahre nichts angefangen, gewusst. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Auch das eine geistlich wertvolle Entwicklung, eine geistlich wertvolle Zeit. Und dann sind wir hier hingekommen, sind hier heimisch geworden. Soll ich sagen, ich darf einer der Ältesten sein? Ist man damit wirklich geistlich am Ende? Endstadium, kurz vorm Himmel. Ich muss eigentlich sagen, dass ich mich so unfertig fühle wie noch nie in meinem Leben zuvor, so unvollkommen wie eigentlich noch nie. Und ich möchte eigentlich in 9 Jahren nochmal richtig durchstarten, obwohl ich schon richtig alt geworden bin. Nochmal richtig durchstarten und gucken, ob da nicht noch was kommt, ob da nicht noch mehr ist, ob da nicht noch mehr geistliche Erfahrungen auf einen warten. Aber jetzt habe ich viel noch von mir erzählt. 40 Jahre. Hier heißt unser Text, den Mose so ein Stück weit als seine Abschiedsrede hält. Das ganze fünfte Buch Mose ist eigentlich so ein Resümee, das Mose zieht über die letzten Jahre, über sein Wirken seit des Auszugs aus Ägypten, über das Wirken Gottes an seinem Volk. Und irgendwann in diesem Jahr war dieser Vers hier morgens die Tageslosung. Und ich habe mir gedacht, weil ich wusste, dass ich die Jahresabschlusspredigt halten darf, hui, ein schöner Text. Und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Wie kam es zu diesen 40 Jahren? Ihr wisst das sicherlich alle. Das Volk Israel war ja eigentlich auf einem relativ direkten Weg, wir gucken uns den mal an, direkten Weg aus Ägypten, aus Gosen ausgezogen. Das ist diese blaue Linie von 1 bis 12 Kadesh Barnea. Unten im tiefsten Tal, sag ich mal, ist der Sinai. Der Berg, an dem sie sicherlich einige Zeit verbracht haben, an dem das goldene Kalb entstand, in dem die Gebote empfangen worden sind. Und dann ziehen sie ja hoch Richtung Kanaan, Richtung gelobtes Land. Und dann schicken sie diese Botschafter aus jedem Stamm einen, also 12 Botschafter in dieses Land, die für eine gewisse Zeit einfach sich mal umgucken, so ein bisschen Sightseeing machen und sagen, eigentlich ein super Land. Zurückkehren und 2 sagen, das schaffen wir. Und 10 sagen wir, da sind ein paar Typen, die sind ein bisschen überlegen. Und zwar nicht nur ein paar, sondern die Jungs, die da wohnen, die sind richtig groß gewachsen. Und da haben wir ganz schön Schiss vor. Und dann hat das ganze Volk ja echt gesagt, ob das jetzt die richtige Methode ist, in das Land einzuziehen, und haben aufgehört, Gott zu vertrauen. Und dann hat Gott gesagt, okay, nur 2 Leute von den jetzt hier Anwesenden werden das gelobte Land sehen. Und zwar die beiden Kundschafter, Kaleb und Josua, die eigentlich willens waren, in das Land einzuziehen. Und alle anderen wurden wieder in die Wüste geschickt für 40 Jahre, in denen diese Menschen sterben würden. Jetzt müssen wir uns diesen Weg vielleicht mal ein bisschen angucken. Der ist mit dieser hellblauen Linie angedeutet. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen. Manche gehen davon aus, dass dieser Weg von Kadesh Barnea bis an den Golf von Akaba, hier unten 11 Ezion Geber oder heute Eilat, bis zu 3-mal durchwandert worden ist. Und das sind etwa, ich sage mal ganz grob, 200 Kilometer hin und zurück. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Ich habe das mal versucht, in Google Map einzugeben, um mal zu gucken, wie lange ein Fußgänger braucht, um diesen Weg hin und zurück einfach nur eine Strecke zurückzulegen. Und ich war eigentlich erstaunt, Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass das Volk Israel diesen Weg dreimal gegangen ist, dann sind das etwa 1200 Kilometer. Und bei einer Wandergeschwindigkeit von 5 Kilometer pro Stunde, 8 Stunden am Tag, wären die in 40 Tagen durch gewesen. 40 Tage für diese Strecke. Sie haben ein bisschen länger gebraucht. 40 Jahre. Und wisst ihr, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Wenn wir uns mal so ein bisschen statistisch damit beschäftigen, was das bedeutet. 40 Jahre sind 14.610 Tage. Als das Volk Israel vor Kanaan steht und verweigert einzumarschieren in dem Sinne, da sollen es um die 750.000 Menschen gewesen sein. 750.000 Menschen, die in 14.610 Tagen sterben. Das heißt, jeden Tag sterben etwa 52 Menschen auf dieser Wanderung. 52 Beerdigungen pro Tag, die das Volk letztendlich aufhalten, die das Volk ein Stück weit wirklich auch einbremsen, und dann sind die 40 Jahre vielleicht wirklich verständlich. Man sagt, 2,5 Millionen Menschen kommen nach den 40 Jahren in Kanaan wieder an und nehmen das Land dann tatsächlich in Besitz. 2,5 Millionen Menschen. Auf 14.610 Tage verteilt heißt 171 Geburten am Tag. Im Schnitt. Eieiei. Die Hebammen hatten was zu tun. Wir lesen das so, 40 Jahre. Aber ich bin einfach erstaunt darüber, was dieses Volk in diesen 40 Jahren tatsächlich erlebt hat. Und dann lesen wir, dass das ja nicht ein Volk war, was da so lustig vor sich hin ein bisschen durch die Wüste marschiert ist, sondern wir lesen davon, dass das bis zu 2,5 Millionen murrende und knurrende Menschen waren, deren Bäuche geknurrt haben und die Durst hatten. 2,5 Millionen Menschen, die Gott vorgeworfen haben, sie aus Ägypten rausgeführt zu haben, die wären lieber in Ägypten gestorben, in den Fleischtöpfen Ägyptens, als dass sie jetzt hier in der Wüste verdursten oder verhungern. Und ich muss euch sagen, wenn bei uns zu Hause einer meckert, Mama, ich habe Hunger und es ist keine Zeit zum Mittagessen, dann liegen schon mal die Nerven blank. Ne? Heißt es, wart mal ab. Irgendwann kommt die Zeit, dann gibt es was zu futtern. Und wenn dann derjenige 3- und 4-mal nachfragt, dann wird es auch schon mal lauter. 2,5 Millionen Menschen liegen Gott und Mose in den Ohren und sagen, hey, wir haben Hunger. Hey, wir haben Durst. Könnt ihr euch das vorstellen, jetzt mal ganz echt, wofür Gott sorgen musste? Wir gucken uns mal eben an. Gott sorgt dafür, dass Manna vom Himmel fällt. Jedes Mal, wenn das Volk Israel morgens aufwacht, ist der Boden bedeckt mit Manna. Jetzt gibt es ja in der Forschung die Frage, was ist denn das, Manna? Da gibt es die Theorie, dass es irgendwie so ein Samen von der Tamariske ist. Wobei es in der Wüste nicht genug Tamarisken geben würde, um ein Volk von 2,5 Millionen Menschen ausreichend mit den Samen zu versorgen. Und wenn, dann vielleicht einen halben Tag, aber nicht 40 Jahre. Es gibt die Theorie, dass es die Ausscheidung einer Schildlaus ist, dieses Manna. Aber ich fürchte, dass in der Wüste mehr Schildläuse unterwegs sein mussten als überhaupt Sand auf dem Boden. Damit ein Volk von 2,5 Millionen Menschen von den Ausscheidungen von Schildläusen satt werden. Und ihr seht auf dem Bild, da sind offene Münder, weil man staunt. Man staunt. Und die Frage ist tatsächlich, was ist das? Und so heißt es, glaube ich, auch auf Hebräisch, Manu, was ist das? Und es ist vielleicht ein kleines bisschen unerklärlich, was dieses Manna ist. Dieses Himmelsbrot, das in rauen Mengen vom Himmel fällt und dieses Volk Tag für Tag satt macht. Und dann am Freitag, dem Tag vor Sabbat, vor dem Sabbat, fällt die doppelte Menge, sodass dieses Volk die doppelte Menge einsammeln kann. Ihr müsst euch das vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe es mal hochgerechnet. Ein Mensch braucht am Tag bei normaler Betätigung, also noch nicht bei einer Wüstenwanderung, 2300 Kilokalorien pro Tag an Nahrung. Jetzt hat niemand überliefert, wie viel Kilokalorien dieses Manna hat. Ich habe mir gedacht, weil das eine Süßspeise war, lass uns das mal umrechnen in Kaiserschmarrn. Kilogramm Kaiserschmarrn haben den Nährwert von 2300 Kilokalorien. 1,5 Kilogramm pro Person. Ich habe extra mal tief gestapelt, weil ja auch Frauen dabei waren, die nicht so einen hohen Durchsatz an Kilokalorien haben und vielleicht auch ein bisschen auf die Figur achten wollten. Ich habe auch mal die Kinder einfach mit rausgerechnet. Aber wenn wir das aufsummieren und einfach mal an Menge hochrechnen, an Nahrungsmitteln, was Gott diesem Volk zur Verfügung stellen wollte, dann sind wir bei 3000 Tonnen Kaiserschmarrn pro Tag. 3000 Tonnen Nahrung pro Tag, damit dieses Volk satt wird. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass dieses Himmelsbrot eine natürliche Nahrung ist. Entschuldigung, wenn Gott natürlich in seiner Allmacht, seinem Volk, ein viel nährstoffreicheres Mahl bereitet hat als Kaiserschmarrn, dann gehen wir natürlich einfach mal von ganz anderen Voraussetzungen aus. Aber wenn wir jetzt mal so hochrechnen, dann müssen wir uns einfach mal klar machen, 100 solcher LKWs waren erforderlich, um das Volk Tag für Tag mit der Nahrung zu versorgen, wenn wir Kaiserschmarrn ansetzen. Unvorstellbar. Die Menschen hatten Durst. Ich habe nachgelesen, wir normale Menschen hier in Westeuropa, wir trinken pro Tag und haben es nötig 2 bis 3 Liter. Ich habe nachgelesen, wie viel Beduinen brauchen. Beduinen brauchen zwischen 5 und 7 Liter pro Tag. Und die kriegen sie nicht, deswegen ist deren Haut so ein bisschen ausgedörrt. Tag für Tag 5 Liter pro Person. Könnt ihr euch die Menge vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, was da aus den Felsen rausquoll, was Gott zur Verfügung gestellt hat, damit sein Volk nicht vor Durst krepiert? Das ist das Olympiaschwimmbecken von München. 50 Meter mal 25 Meter und 2 Meter tief. Der Inhalt dieses Beckens reicht aus, um das Volk Israel für 2 Tage den Durst zu stillen. Ist schon eine Menge, ne? Wenn wir da schon mal in so einem Becken geschwommen sind und uns mal verschluckt haben. Das Becken ist nicht direkt leer, wenn wir mal so einen Schluck genommen haben. Ne? Aber wie gesagt, 2,5 Millionen Menschen brauchen diese Wassermenge an 2 Tagen. Und hochgerechnet auf 40 Tage, einmal die Wuppertalsperre leer und ein bisschen mehr. Da sind 26 Millionen Kubikmeter Wasser drin, die das Volk Israel brauchte, um zu überleben. Was ist das für ein Gott? Der sein Volk tagtäglich 40 Jahre lang versorgt, damit dieses Volk wohlbehalten und wohlgenährt im gelobten Land ankommt und nicht ausgemergelt vorher stirbt. Was ist das für ein Gott, der das drauf hat, der den Blick hat, der ein Herz voller Barmherzigkeit hat und der nicht dieses murrende und knurrende Volk sieht in erster Linie, sondern seine Menschen. Seine Menschen, die ihm ans Herz gewachsen sind, die er von ganzem Herzen liebt, die er unterstützt, die er an sein Ziel bringen will. Was ist das für ein Gott? Und Gott sagt, ich bin der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Gott ist unser Gott. Unser Gott, der nicht nur 40 Jahre mit uns aushält, in Anführungsstrichen, sondern der uns unser Leben lang begleitet, Tag für Tag für Tag. Der diesen Alltagstrott mit uns durchsteht, der Zeichen setzt, Stationen setzt, geistliche Entwicklung setzt, damit wir uns entwickeln. An dieser Stelle möchte ich innehalten, meinem Alter geschuldet, und euch Gelegenheit geben, für euch selbst eine Antwort darauf zu finden. Was ist das für ein Gott, der mich in meinem Leben an der und der Stelle so unterstützt hat, wie ich es mit ihm erlebt habe? Ich möchte euch einladen, vielleicht ein paar kurze Momente darüber nachzudenken, euch vorzubereiten. Aber vielleicht hat der ein und andere so eine Geschichte, die er uns zur Ehre Gottes erzählen will, wo dieser große Gott in dein Leben eingegriffen hat und dich geführt hat, dass wir miteinander staunen können. Der Burkhard hilft mir dabei und euch. Vielen Dank euch allen. Und ich denke mir, wenn ich selbst aufgefordert werde, so ein Erlebnis zu schildern, dann bleibe ich meistens auch sitzen. Heißt aber nicht, dass keiner von uns, der jetzt nicht hier vorne war, nichts erlebt hat. Sondern wir sind uns alle dessen bewusst, dass Gott mit uns unterwegs ist, mit jedem Einzelnen von uns. Und jeder von uns Geschichten hat, Geschichte mit diesem Gott, der jeden Tag mit uns lebt. Jetzt haben wir mehrere Berichte gehört. Und ich glaube, nur ein einziger, nämlich der Jochen, hat diesen Begriff mit dem Demütigen in den Mund genommen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass dieses Demütigen so verstanden wird, wie wir es üblicherweise verstehen. Wenn wir jemanden demütigen, dann machen wir den fertig, dann mobben wir den. Dann machen wir den so richtig zur Schnecke und machen deutlich, wer wir sind, ihm gegenüber. Indem wir unsere Vormachtstellung ihm gegenüber deutlich machen und sagen, du bist nichts in unseren Augen. Das heißt, ich demütige jemanden. Geht Gott so mit uns um? Nee. Gott war bereit, seinen eingeborenen Sohn zu geben für seine Menschen, die er laut diesem Bibelvers hier demütigt. Da geht der Gott, von dem es heißt, der Mose nimmt das hier in den Mund, der Gott, der euch gedemütigt hat, den untersten Weg in Christus, der sich selbst entäußert, Mensch wird und von Gestalt nach wie ein Mensch empfunden wird, der sich selbst erniedrigt, erniedrigt ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Auch das müssen wir beachten, wenn wir über unseren Gott nachdenken. Dieser Gott ist nicht der, der alle Karten der Hoheit ausspielt, um uns zu demütigen, sondern dieser Gott ist ein Gott, der selbst von Herzen demütig ist. Christus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Er ist der dienende Gott, der sich selbst unter uns mischt, unter uns stellt, der uns im Gottesdienst der Diener ist, uns beschenkt mit guten Worten, mit Gemeinschaft, mit Begegnungen, mit dem Empfinden, wir gehören dazu, wir sind getragen, mit dem Zuspruch seines Segens. Das ist unser Gott, der uns nicht niedermacht. Wenn Mose dieses Wort in den Mund nimmt und hier so ein Statement aufstellt, was heißt denn Demut? Demut, so habe ich jetzt vor kurzem in einem Buch gelesen, das mich tief berührt hat. Da schreibt der Autor, Demut bedeutet letztendlich der zu werden, der ich wirklich bin. Authentisch, wahrhaftig. Wenn mich dann jemand sieht in meiner, in Anführungsstrichen, Demut, der erkennt mich ohne meine Maske, ohne meine harte Schale, ohne das, was ich mir an Mauern um mich herum aufgebaut habe, um mich zu verteidigen, um mich zu schützen vor den Angriffen, vor der Kritik anderer. Demut bedeutet, ich bin jemand, der mich ganz öffnet, der mich ganz transparent macht, der sein Leben mit seinen Mitmenschen teilt. Ganz offen. So ist Jesus unterwegs, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er hat sie nicht eingeladen, in seine Vorlesungen zu kommen, sondern er hat sie eingeladen, bei ihm zu sein, mit ihm, um ihn zu sein, je nachdem, wie wir sie diese Textstelle übersetzen. Ganz nah. Das heißt Demut, sich dem anderen öffnen. Was wäre das, wenn wir so miteinander umgehen könnten und umgehen wollten, unsere Masken fallen lassen würden, mit denen wir uns begegnen und so offen und ehrlich einander gegenübertreten würden, auch mit unseren Schwächen, auch mit unserem Versagen und uns dessen bewusst sind, dass das unser aller Leben ist. Dann steht da, er möchte erkennen, was in unseren Herzen ist. Er möchte erkennen, was in deinem Herzen ist. Jesus nimmt mal dieses Wort in den Mund und sagt, aus dem Herzen kommt alle Bosheit, kommt alle Lüge, kommt Diebstahl, kommt Ehebruch, kommt Unzucht, kommt Boshaftigkeit. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was in eurem Herzen ist, was in meinem Herzen ist? Wisst ihr, wenn man so ein bisschen unter Druck gerät, unter Stress, unter Anfechtung, Anfeindung, also Druck, presst das aus unserem Herzen raus, was in unserem Herzen drin ist. Versteht ihr? Wenn jemand mich zum x-ten Mal fragt, Mama, oder Papa, gehen wir jetzt Fußball spielen, ich habe da keine Lust drauf. Dann reagiere ich nach dem 5. Mal so, wie es in meinem Herzen aussieht. Könnt ihr euch das gut vorstellen, seid ihr genauso? So sieht es in meinem Herzen aus. Das ist das, was man aus mir rauspresst. Entweder totaler Ärger und sagt, lass mich jetzt in Ruhe und geh in dein Zimmer. Oder ich überwinde meinen inneren Schweinehund und gehe mit dem Typen raus ein bisschen Fußball spielen. Und ich habe selbst Spaß an der frischen Luft und erlebe, liebe Güte, das macht doch viel mehr Spaß als diese Strenge und dieses Reserviertsein. In meinem Herzen, aus meinem Herzen kommt das raus, was drin ist. Ich möchte euch erzählen von einer Begegnung mit einem Menschen, einer Unterhaltung, die vor einiger Zeit stattgefunden hat, wo mir ein Mensch einen Blick gegeben hat in sein Herz. Und das, was ich da drin gefunden habe, das hat mich so beeindruckt, weil da die Rede war von ganz tiefem Vertrauen, von ganz tiefem, ganz bewusst gehalten sein, von ganz viel Erleben von Seelsorge, von Unterstützung, von Barmherzigkeit. Das hat mein eigenes Herz echt erwärmt und ich habe gedacht, boah, wenn das in unser aller Herz drin wäre, so viel Glaube, so viel Erwartung an Gott, so viel Begegnung mit Gott und so viel Erfahrung mit Gott, wie schön wäre das für unseren alltäglichen Alltag. Und dann stelle ich die Frage, In Römer 5, Vers 5 heißt es, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in eure Herzen ausgeschüttet. Das sollte eigentlich in unseren Herzen sein. Und damit können wir dieses Gebot, das einzige und höchste Gebot, tatsächlich erfüllen, das Jesus uns überliefert hat. Liebe Gott den Herrn mit deiner ganzen Person, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du kannst und hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist diese Liebe in uns drin? Ist diese Liebe zu Gott in uns drin? Dann habe ich Hoffnung für das neue Jahr. Ist diese Liebe zu meinem Nächsten in mir drin, dann werden wir uns im kommenden Jahr als Geschwister begegnen, untereinander beglücken und miteinander in 2018 erleben, in dem Gott unser Mittelpunkt ist und unser Bruder und unsere Schwester ein absolutes Geschenk dieses unglaublich großen Gottes. Amen.